In Christus, geliebte Geschwister, nachdem wir im Römerbrief die Glaubensgrundlage erhalten hatten, vernehmen wir in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes den unausspürbaren Reichtum des Christus. Wir dürfen hier die absolute Gnade Gottes sowie die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennen. Diese geistlichen Segnungen verkündigte der Apostel Paulus als der gebundene Christi Jesu allen Heiligen und Geliebten Gottes, die zur Körperschaft des Christus gehören. Und das sind Juden, wie auch Menschen aus allen Nationen. Diesen so begnadeten Menschen schreibt nun der Apostel als Gebundener in dem Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, zu der ihr berufen wurdet. Schon aus dem Römerbrief wissen wir, dass wir zur Sohnschaft in Christus Berufene sind. Wir durften Gott erkennen, leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn, Römer 6,11. Wir gehören alle zur Körperschaft Christi. Alle Glieder in dieser Körperschaft sind rangmäßig gleich. Da gibt es weder Mann noch Frau, weder Hohe noch Niedrige. Denn, sagt der Apostel, ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Was für ein herrlicher Stand, liebe Geschwister. Galater 3,26. Und das alles ist im Geist, in Christus. Um ein Glied in dieser Körperschaft zu sein, genügt der Glaube an Christi Blut. Das alles ist jedoch ein Geschenk aus Gnaden. Im Herrn dagegen sind wir noch in diesem Körper, dieses Fleisches, und müssen den Gesetzen unserer Obrigkeiten gehorchen, da sie ja von Gott eingesetzt sind. Und dieser überschwängliche Reichtum der Liebe und Gnade Gottes, der soll jetzt im Alltag, in der Praxis Frucht bringen. Diese Geistesfrucht ist Demut, Sanftmut, Geduld, einander in Liebe ertragen. Ihr seht, das sind alles Eigenschaften, die nicht unbedingt in unserem Fleische wohnen. Dieser überschwängliche Reichtum der Liebe und Gnade Gottes, der soll jetzt im Alltag, in der Praxis Frucht bringen. Alle Menschen, die in Christus Jesus eine neue Schöpfung sind, wurden durch denselben Geist der Verheißung gesalbt und auch versiegelt. 2. Korinther 1,22. So dass in jedem Gläubigen, der in Gottes Liebe fest gegründet und gewurzelt ist, die geistgeliebte Liebe sich auswirkt. Dass er alle Menschen lieben kann und mit den anderen Glaubensgeschwistern die Einheit des Geistes mit dem Bande des Friedens zu halten, ohne dass er Kompromisse machen muss. Wir dürfen erkennen, dass der Gedanke der Einheit des Geistes sich wie ein roter Faden durch die im Epheserbrief behandelten Themen zieht. Dazu muss man natürlich den Epheserbrief richtig studieren. Die Gläubigen, die sich zu Paulus hielten, Juden oder ebenso wir Nichtjuden, erhalten dasselbe überhimmlische Losteil, werden zusammen oder gemeinsam erweckt und inmitten der Überhimmlischen versetzt. Ihr seht, es ist alles im Geist. Wir sehen es nicht, wir spüren es nicht, wir glauben es. Christus, unser Friede, macht aus den beiden Gruppen, Juden und Nationen, eine neue Menschheit. Epheser 2, 13 und folgenden Verse. Nur wenn wir in Gottes Liebe fest gegründet und gewurzelt sind und annähernd so lieben, wie es Gott tut, er liebt ja alle Menschen, werden wir in der Lage sein, mit anderen Glaubensgeschwistern die Einheit des Geistes mit dem Band des Friedens zu halten. Daher ergibt sich für uns nur eine Körperschaft, ein Geist, ein Erwartungsgut, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist. Ein Herr. Zwischen der Braut des Lämmleins im kommenden irdischen Königreich und der Körperschaft Christi im überhimmlischen Bereich besteht unter anderem ein Unterschied, dem zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, nämlich die indirekte bzw. die direkte Übertragung von Verwaltungsaufgaben. Aber um das richtig zu erkennen, ist natürlich die Wortteilung unbedingt notwendig. Das gesamte gläubige Israel wird dann im Tausendjahrreich ein königliches Volk sein, dem die übrige Welt untertan ist. Petrus sagt es, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. 1. Petri 2,9. Doch darüber hinaus werden die 12 Apostel auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israel richten, das heißt mit ihnen rechten, über sie urteilen und Entscheidungen treffen, wie es dem Willen des Herrn entsprechen würde. Solchen Anordnungen haben dann alle 12 Stämme unbedingt zu folgen, auch wenn sie nicht direkt vom Herrn kommen. Matthäus 19, 28. Anders ist es für die Glieder der Körperschaft Christi, heute ebenso wie in Zukunft im überhimmlischen Bereich. Wir unterstehen unserem Herrn direkt. Und da ist niemand, der als sein Beauftragter mit uns rechten könnte. Weder jetzt noch später können irgendwelche Stellvertreter Christi oder selbst ernannte Apostel über uns herrschen. Weder Paulus noch seine Mitarbeiter haben jemals diesen Anspruch erhoben. Denn wir haben ja nur einen Herrn, dem wir direkt verantwortlich sind. Und deshalb nehmen wir auch die Wandelthemen als eine Anordnung des Herrn an. Es sind übrigens liebevolle Zusprüche und keine Gesetze. Und diese Zusprüche, die helfen uns, um dem Herrn in allem zu gefallen. Sie sind sehr wichtig für uns, ihr lieben Geschwister, und wohl dem Menschen, der sie auch befolgen kann. Wenn andere sich einmischen und uns vorschreiben wollen, was wir zu glauben haben und welche Aufgaben uns im Einzelnen zugeordnet sind, dann maßen sie sich die Hauptschaft an, der nur dem erhöhten und verherrlichten Christus zusteht. Solange die Handschrift der Erlasse noch gültig war unterstanden auch die Nationen Gläubigen dem von Jakobus diktierten Beschluss der Jerusalemer Konferenz, wie wir es in Apostelgeschichte 15, 19 lesen können. Niemand kann uns heute in Glaubensangelegenheiten erklären, daher entscheide ich. Keinerlei menschliche Dogmen oder Erlasse, mögen sie auch noch so alt und so ehrwürdig sein, sind für uns verbindlich. Aber auch bei der schönsten Predigt sollte man sich immer fragen, wo steht das geschrieben? Wo steht das geschrieben? Ich habe schon erfahren, dass hier steht es geschrieben. Das ist für uns nicht gültig. Nur das Wort Gottes. Niemand kann sich in Fragen des Glaubens zwischen uns und unseren Herrn stellen. Wir sollten uns dessen bewusst bleiben, dass wir nicht nur Heilige und Geliebte sind, die Christus errettet hat, sondern wir sind auch Sklaven im Dienst unseres Herrn. Lest wieder mal Römer 6. Daher auch der Hinweis in Kolosser 3, 25. Dem Herrn Christus klavet ihr, wonach alle Arbeit für ihn getan sei. Sei es um die Haushaltung oder das Büro oder irgendwo ein Managerposten. Alles ist für den Herrn. Natürlich auch die Hirten, Evangelisten, Lehrer und so weiter. Wie groß ist doch die Gefahr, dass sich jemand selbst zum Herrn über andere erhebt und sich für berechtigt hält, Anordnungen zu erteilen, für die er gar nicht zuständig ist. Und noch einmal, im Herrn sind wir verpflichtet, auch unserer Obrigkeit zu gehorchen. Auch werden wir aufgefordert, für unsere Obrigkeit zu beten. Siehe Römer 13, 1, 1. Timotheus 2, 1 und 2. Heute, ihr Lieben, heute gibt es nur einen wahren Glauben. Die vielen Konfessionen und Glaubensartikel sind allgemein mit Irrtum durchsetzte Bruchstücke, die Tendenz haben, wenige zu vereinigen und so von vielen anderen abzutrennen. Fast jedes Bekenntnis stützt sich in den meisten Punkten auf biblische Aussagen. Aufgrund der getroffenen Auswahl meint man, den rechten Glauben schriftgemäß definiert zu haben. Doch immer wieder finden wir darin menschlicher Weisheit anstelle geistlicher Weisheit, die den geistlichen Segnungen angemessen sind. Denke an 1. Korinther 2, 12 und 13, sagt uns der Apostel, wir aber erhielten nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Und wozu? Damit wir wissen, was uns von Gott aus Gnaden gewährt ist, was wir auch aussprechen, nicht mit Worten menschlicher Weisheit, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie uns lehrt, indem wir geistliche Dinge mit angemessenen geistlichen Worten erklären. Wenn aber das Wort der Wahrheit richtig geschnitten wird, wie wir in 2. Timotheus 2, 15 angewiesen werden, und letzte große Enthüllung, zum Beispiel die geheime Verwaltung der Gnade Gottes, die ihr gebührende Stellung erhält, dann ist nur ein Glaube möglich. Alles Frühere wird erst durch diese Enthüllung, durch die geheime Verwaltung der Gnade Gottes, in die richtige Perspektive gerückt. Wer sich diesbezüglich nicht durch Paulus erleuchten lässt, der wird weiterhin im Dunkeln tappen. Doch leider wird die gegenwärtige Gnadenverwaltung von allen uns bekannten Bekenntnissen ignoriert. Diese leiten ihre Glaubenssätze von früheren Verwaltungen ab, begründen sie mit Schriftstellen, die nicht auf die Zeit der Gnade anzuwenden sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass es vor der Veröffentlichung des Epheser-Rundbriefes mehr als nur ein Wahrheitsgut gab. Was dem Juden galt, das konnte nicht ohne weiteres von einem Nichtjuden in Anspruch genommen werden. Und das war ganz besonders deutlich während der sogenannten Übergangszeit von der Pfingstverwaltung zu jetzigen, so wie es die Apostelgeschichte schildert. In der damaligen Situation war die inspirierte Aussage ein Glaubensgut genauso wichtig wie heute. Selbst Gläubige, die zu tieferer Erkenntnis gelangt sind, genießen deshalb keine Vorrechte, von denen anderen ausgeschlossen sind, dürfen wir auch glauben. Als die Gläubigen aus Israel, die sich zu Paulus hielten, ein überhimmlisches Losteil erhielten, war es nicht nur für sie allein, für die Juden, sondern auch ebenso gut für die aus den Nationen. Und als die beiden Gruppen zu einer neuen Menschheit erschaffen wurde, endete die Vorrangstellung der jüdischen Gläubigen. Könnt ihr nachlesen in Epheser 2, Vers 11 und 12. Und dann noch bis zum Schluss vom zweiten Kapitel. Jedoch das Wort Gottes sagt in 1. Korinther 11, 19, denn es muss ja auch bei euch Sektenbildung geben. Und Sektenbildung heißt Andersglaubende, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es muss verschiedene Gemeinschaften und Kirchen geben. Andernfalls würden die Gläubigen auch zu einer fleischlichen Großmacht. Eine Taufe. Der große Missions- und Taufbefehl am Schluss des Matthäusberichtes dürfte gegen Ende der 40 Tage, Apostelgeschichte 1,3, also kurz vor dem ersten Pfingstfest gegeben worden sein. Dennoch finden wir auf den weiteren Kapiteln der Apostelgeschichte keinerlei Andeutung dahingehend, dass er im Verlauf der folgenden 40 Jahre auch nur ein einziges Mal in allen Punkten befolgt wurde. Dieser Tatbestand sollte uns zu denken geben und helfen, die große Verwirrung zu klären, die in Bezug auf die Taufe noch heute herrscht. Petrus und die übrigen Apostel haben niemals im Namen der sogenannten Dreieinigkeit getauft, weil sie wussten, dass dieser besondere Taufauftrag erst für jene Zeit gültig sein wird, wenn das gläubige Israel alle Nationen zu Jüngern macht und sie lehrt, alles zu halten, was der Herr ihnen gegeben hat. Aber zunächst musste das Evangelium des Königreichs in Jerusalem, im gesamten Judäa, Samaria und bis zur letzten Grenze des Landes geholtet werden. Matthäus 4, 23. Doch das Königreich brach nicht an, weil Israel als Gesamtnation verstockt blieb. Es gab kein gläubiges Israel, das seine Missionare in alle Welt hätte aussenden können, um den großen Missions- und Taufbefehl wortwörtlich zu befolgen und alle Nationen zu Jüngern zu machen, also nicht bloß zu christlichen Mitläufern. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 28, 19, 20, Markus 16, 15. Liebe Geschwister, am Tag der Pfingsten hatte Petrus die Wassertaufe, und zwar auf den Namen Jesu Christi, als eine der Vorbedingungen zum Empfang des Heiligen Geistes bezeichnet. Könnt nachlesen, Apostelgeschichte 2, 38. Sagt Petrus, sinnet um, lasset euch taufen und ihr werdet Heiligen Geist empfangen. Andererseits taufte Petrus Cornelius und dessen Hausgenossen mit Wasser, nachdem Heiliger Geist auf alle Anwesenden gefallen war, die die Verkündigung gehört hatten. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 10, 34 und 42. Diese Taufe wurde im Namen Jesu Christi vollzogen. 10, 48. Hier hatte der Geist schon Vorrangstellung gegenüber der Wassertaufe. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, sagte Paulus, der nun einen Schritt weiter ging, in 1. Korinther 1, 17. So gering Paulus also den Wert der Wassertaufe einschätzte, so nachdrücklich hob er aber in demselben Brief hervor, denn in dem einen Geist sind wir alle in den einen Körper getauft. Wir sind alle mit dem einen Geist getränkt. 1. Korinther 12, 13. Geistestaufe ist demnach unerlässlich, um ein Glied der Körperschaft Christi zu sein. Die Wassertaufe wird dabei ignoriert, obschon sie während der Zeit des irdischen Dienstes unseres Herrn die einzige Form der Taufe gewesen war. Im Verlauf der pfingstlichen Verwaltung kam die Geistestaufe hinzu, so dass eine Zeit lang zwei Taufen nebeneinander bestanden. Nach Epheser 4,5 gibt es heute nur eine einzige Taufe. Das heißt, eine der beiden eben erwähnten ist nicht länger mehr in Kraft. Und für uns ist es ganz gewiss, die Wassertaufe ist nicht mehr länger erforderlich. Sie fällt aus, es bleibt nur noch die Geistestaufe als einzige übrig. Ohne sie wären wir nicht als gereinigt in die eine Körperschaft eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt. Manche der ersten Empfänger des Epheserbriefes haben bestimmt noch zwei Taufen gekannt. Denn auch in Korinth waren einige in Wasser getauft worden, obwohl Paulus selbst offenbar nur selten taufte. Er sah darin eine bloße Zeremonie, die ohne eigene Kraftwirkung eine Vorschattung der Geistestaufe war. Übrigens, auch ich bin zweimal getauft, schon als kleines Kind mit Wasser, aber an dem habe ich nichts gemerkt damals. In Matthäus 3 sagte schon Johannes der Täufer, der nach mir kommt, Jesus, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Da das Geistliche immer mehr in den Vordergrund trat, musste das zurücktreten, was am Fleisch mit Wasser vorgenommen wurde. Als Paulus die Gefängnisbriefe schrieb und von seinen Gemeinden körperlich getrennt war, trat auch in seiner Verkündigung alles Fleischliche ganz zurück. Das heißt, alle Rituale, alle Zeremonien, alle menschlichen Erlasse. Dazu löst Kolosser 2, 11 bis 23. Geistliches Wachstum ist von all diesem nicht mehr abhängig. Und die Einheit zu Beginn von Epheser 4, von der ja die eine Taufe ein Bestandteil ist, wird ausdrücklich als die Einheit des Geistes bezeichnet. Ja, wer wollte da noch meinen, dass dies geschehen durch eine äußerliche Berührung des Fleisches mit Wasser herbeigeführt werden könnte? Bei dieser Aufzählung der geistlichen Faktoren der Einheit sollte es eigentlich überflüssig sein, noch betonen zu müssen, dass die eine hier genannte Taufe die des Geistes Gottes ist, mit dem wir alle getränkt sind, alle, an die der Epheser-Rundbrief gerichtet war, hatten die Taufe in dem einen Geist erfahren. Sie ist das lebenswichtigste Fundament der Einheit des Geistes. 2. Korinther 1, 21, 22. Liebe Geschwister, bei unserer Berufung mit dem Heiligen Geist waren wir Getaufte. Und wann geschah unsere Berufung? Wer weiß das? Wer kann das sagen? Berufen wurden wir, als wir glauben konnten, als wir das Verlangen hatten nach dem Wort Gottes. Und wenn wir in Apostelgeschichte 13, 48 lesen, als Paulus zu der Antiochengemeinde sprach und ihnen dieses Evangelium erklärte, lesen wir, als die aus den Nationen das hörten, taten sie Bußen und ließen sich taufen. Nein, sie freuten sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und alle, die zu äonischem Leben verordnet waren, die kamen zum Glauben. Die übliche Auffassung von der Geistestaufe ist sehr oft mit Irrtum vermischt. Man übersieht meist, dass sie reinigt und einigt, genau wie ihr Schattenbild die Wassertaufe es tat. Sie hatte nicht die Aufgabe, wunderbare Gaben und Kräfte zu verleihen. Das geschah vielmehr durch das Kommen des Geistes auf die Gläubigen, wie es vom ersten Pfingsttag an erlebt wurde und so lange andauerte, wie die mit Petrus verbundenen Gläubigen die Kräfte des zukünftigen Äons schmecken durften. Vergleich dazu Hebräer 6, 4 und 5. Stattdessen haben wir heute in dieser geheimen Verwaltung der Gnade Gottes das Innewohnen des Geistes in uns Gläubigen. Das besondere Merkmal sind keinerlei sinnliche, wahrnehmbare Kräfte, die etwa zur Schau gestellt würden, sondern Anzeichen von Schwachheit, so dass sich Gottes Macht durch dieselben verherrlichen kann. Der Herr hatte dem Paulus versichert: Dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen gemacht. Daher schrieb der Apostel, er würde sich sehr gerne eher seiner Schwachheit rühmen, damit die Kräfte des Christus in ihm wohne. Und deshalb war ihm wohl zumute in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Bedrängnis für Christus. Und er konnte dann abschließend schreiben: Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kraftvoll. 2. Korinther 12, 9 und 10. Und ich denke auch an das Wort in Philipper 4, wo Paulus schreibt, alles vermag ich nur in ihm, der mich kräftigt, Christus. Die übernatürlichen Gaben, die man vielfach mit der Geistestaufe in Verbindung bringt, die sind in der Regel das Werk irreführenden Geister, die Kräfte zusichern, die in der gegenwärtigen Verwaltung keinen Raum haben. Denn der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den nachmaligen Fristen, und in denen leben wir heute, etliche vom Glauben abfallen werden, weil sie auf irreführende Geister und Lehren der Dämonen Acht geben. 1. Timotheus 4, Vers 1. Dazu wandeln wir heute durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung. 2. Korinther 5, 7. Merkt euch das. Ein Gott. Niemand ist in der Lage, die Lehre von der sogenannten Dreieinigkeit einwandfrei durch Schriftstellen zu erklären, ohne sich dabei in Widersprüche zu verwickeln. Der Heilige Geist ist nicht eine von Gott zu unterscheidende Person. In Lukas 1,35 finden wir einen dem hebräischen Sprachgebrauch nachempfundenen Gedankenreim. Das ist ein Gedankenreim, den Bruder Hermann Rocke vor 30 Jahren so oft zitierte. Heiliger Geist wird auf dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich beschatten. Darum wird auch das heilig gezeugte Sohn Gottes heißen. Christus hat Gott zum Vater und wurde von Gottes Geist, dem Heiligen, beziehungsweise von der Kraft des Höchsten gezeugt. Der Heilige Geist ist Gottes Geist. Christus ist seinem Geist nach göttlich, aber seinem Fleische nach menschlich. Als Abbild des unsichtbaren Gottes hat Christus Gott sichtbar gemacht. Siehe Kolosser 1, 15. Als das Wort Gottes hat Christus Gottes Gedanken ausgesprochen. Nur durch Christus können wir Gott sehen und hören. Nur in dieser Funktion wird Christus auch Gott genannt. Aber sein ganzes Werk besteht darin, seinen Vater zu enthüllen. Christus hat einen Willen, aber er zieht es vor, den Willen seines Vaters zu tun. Christus hat alle Gewalt, aber sie ist ihm von seinem Vater gegeben. Christus führt Gottes Ratschluss aus und nicht seinen eigenen. Er herrscht als Bevollmächtigter Gottes. Und wenn Christus das ihm übertragene Werk herrlich vollendet hat und er seinem Vater das ausgesöhnte All übergibt, dann wird er als Sohn seinem Vater untertan sein, damit Gott alles in allen sein. Siehe 1. Korinther 15, 28. Ganz deutlich ist das zu erkennen, dass Christus zwar der eine Herr ist, aber nicht der eine Gott und Vater. Der besondere Gedanke, der sich hier aus dem Zusammenhang ergibt, hat mit der gegenwärtigen Gnade zu tun. Wie nie zuvor ist heute der eine Gott auch der eine Vater. In früheren Zeiten war seine sichtbare Fürsorge fast ausschließlich auf sein Bundesvolk Israel beschränkt. Andere Nationen hatten keinen Zutritt zu seinem irdischen Heiligtum und mussten gebührenden Abstand davor bewahren. Heute haben alle Gläubigen in einem Geist Zutritt zu ihm. Epheser 2, Vers 18. Das heißt, es gibt heute nur eine Körperschaft, die des Christus, bestehend aus Juden und Nationen. Als unseren Gott kennen wir ihn unter dem vertrauensten und segensreichsten aller seinen Namen. Gott ist unser Vater. In dieser Glaubenshaltung kommen wir schon sehr nahe an Gottes höchstes und letztes Ziel heran. Wir dürfen bereits einen Vorgeschmack jener Zeit genießen, wenn er alles in all seinen Geschöpfen sein wird. Wir dürfen wissen, dass für uns nur einer Gott ist, der Vater, aus dem das All ist, und wir sind zu ihm hingewandt. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den das All geworden ist, und wir sind es durch ihn, steht in 1. Korinther 8, 6. Uns gegenüber nimmt Gott nicht die Rolle einer fernen Gottheit ein, der man sich nur durch ein auserwähltes Volk und eine furchterregende Zeremoniell nahen darf. Nein, er selbst heißt uns nahe herzutreten, wie zu einem liebevollen Vater, dem alles zu Herzen geht, was wir sind und was wir tun. Er ruft dir, lieber Bruder und liebe Schwester, zu: Komm an mein Vaterherz. Ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind. Epheser 5,1. Und seht auch unser Leitwort aus Philipper 4,6. Und Vater ist er heute für alle seine Gläubigen, nicht nur für eine bevorzugte Klasse. Möge doch unser Herzen weiter erleuchtet werden, auch um noch diesen Höhepunkt der Gnade recht zu würdigen. Möge doch unsere Herzen weiter erleuchtet werden, um auch noch an diesen Höhepunkt der Gnade recht zu würdigen. Und mögen seine Segnungen immer wieder neu für uns sein, so dass wir sie weiterhin mit wachsendem Verständnis für ihre Kostbarkeit genießen. Die siebenfältige Einheit des Geistes von Epheser 4, 4 bis 6 ist ein Prüfstein für die richtige Auslegung des Epheserbriefes und den Grad der Erkenntnis der Wahrheit, die für heute gilt. Wohl dem, der aufrichtigen Herzens bekennen kann, dass es für ihn nur eine Körperschaft, einen Geist, ein Erwartungsgut, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und ein Gott gibt. Gab es nicht auch eine Zeit, wo auch wir meinten, es gäben deren zwei oder mehr? Als wir glaubten, dass Satan mehr unter seiner Haube hat als Gott. Welch einen betrübenden Anblick gewährt doch die gespaltene und zerrissene Christenheit mit ihren vielfältigen, verschwommenen Erwartungen und Glaubensbekenntnissen. Jede Einheit, die Gott machte, hat der Mensch vervielfältigt. Der Kernpunkt der Aussage in Epheser 4, 4 bis 6, da liegt zweifellos in dem Zahlenwort ein. Üblicherweise hat ja Paulus es im Griechischen nicht so oft wiederholt, wie er es hier getan hat. Aber so hat er der Tatsache Nachdruck verliehen, dass nur eine einzige Körperschaft gemeint ist. Ein einziger Glaube, eine einzige Taufe, ein einziger Gott und Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Könnte das Band des Friedens, das uns zusammenhält, überhaupt enger sein? Wir sind sämtliche Glieder einer gemeinsamen Körperschaft und der Geist, der diese belebt, ist ungeteilt. Wir dürfen nach derselben herrlichen Zukunft ausschauen. Wir gehorchen den Geboten desselben Herrn, wir glauben dieselbe Wahrheit, ein und dieselbe Geistestaufe, durch die wir gereinigt und geeinigt sind, bezeugt unsere Gliedschaft in der Familie Gottes, wo wir ihn als unseren Vater kennen. Zum Schluss spricht Paulus uns noch einmal zu. Der Gebundene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, zu der ihr berufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Mögen wir uns doch alle diese Mahnungen zu Herzen nehmen. Wenn wir einmal von der Preisrichterbühne stehen werden, dann möge es unserem Herrn ebenso wie uns selbst zur Freude gereichen, dass wir in Wort und Tat stets danach getrachtet haben, die Einheit des Geistes zu halten, und zwar durch das Band des Friedens. Amen.
Amen.
Jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe kürzlich in einem UR, zwar im ersten UR 1932, einen Brief entdeckt, wo Bruder Adolf Knoch einem Bruder antwortete, der ihn angegriffen hat wegen der Allaussöhnung. Und er beantwortet jetzt diesen Brief, ich lese nur den Schluss. Bruder Knoch schreibt: Nun aber, lieber Bruder, denken Sie nicht, dass ich unsere Gemeinschaft in Christus abbrechen möchte oder nicht länger Seite an Seite mit Ihnen im Werk des Herrn stehen, wie Sie es mir als Ihre Absicht angedeutet haben. Mein Herz hätte keinen solchen Gedanken. Ihre Angriffe können mir viele Gegner erwecken, können mich in mancher Weise schädigen, können viel Missverständnis und Verwirrung hervorrufen. Aber ich weiß, dass Gott über allem steht. Und so lenken wir, wie es mir heilsam ist. Und ich zweifle nicht einen Augenblick daran, dass er auch ihren Widerstand auf seine Weise gebrauchen wird, um die unermesslichen Schätze seiner Liebe und Gnade bekannt zu machen. In Gottes Name danke ich Ihnen. Das war Bruder Knoch.